hat ja auch zu starker Kritik eben auch an mir geführt, auch zur Berichterstattung, auch zum Teil auch bei der FAZ, weil ich sozusagen diesen Weg im Vorhinein für richtig empfunden habe und den propagiert habe und diesen Weg gestärkt habe. Mhm. Und ja, die Weltmeisterschaft war dann the proof, ne? Sozusagen, funktioniert's oder funktioniert's nicht? Und es hat dann auf eine Art und Weise funktioniert, die die wenigsten sich haben so vorstellen können.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Eintracht vom Main, der Podcast von Eintracht Frankfurt, heute mit Michael Horeni. Viele von euch werden ihn kennen noch als Edelfeder, so nennt man das, nämlich die Journalisten, die richtig gut schreiben können, die auch Autoren sind. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jahrelang war er dort beschäftigt, jetzt bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Michael, es geht natürlich um Stimmen der Eintracht, neues Buchprojekt mit Eintracht Frankfurt, darüber wollen wir natürlich sprechen, fangen aber an mit dir als Person. Du bist geboren 1965 in Frankfurt, korrekt?
Das ist sehr korrekt.
Ja, das heißt, du bist ein Frankfurter Bub?
Das ist korrekt, in Bornheim geboren.
In Bornheim geboren, dann hat es sich nach Berlin verschlagen irgendwann. Dort wohnst du und lebst du jetzt. Deine Verbindung zur Eintracht war natürlich dann auch aus den Jugendtagen geprägt, korrekt?
Ja, sogar noch also auf väterlicherseits. Mein Vater hat früher in der Jugend bei Eintracht Frankfurt gespielt. Mhm. Er hat noch in der Mannschaft, in der Jugend mit Dieter Lindner gespielt. Ja, und dann war ich auch das erste Mal mit meinem Vater dann im Stadion und war dann als Kind und Jugendlicher dann auch regelmäßig bei der Eintracht.
Wobei man ja als Bornheimer gerade zu dieser Zeit eher zum FSV gegangen ist.
Das ist richtig. Ich bin aber auch nur in Bornheim geboren. Aufgewachsen bin ich dann in Ginnheim und da geht man, da ist eigentlich egal, wo man dann hingeht.
Das ist mir egal. Nee, ist es nicht. Es ist nie egal, wo man hingeht. Man muss immer zu Eintracht Frankfurt gehen natürlich. Aber die damalige Zeit für die Älteren, die wissen das natürlich, oder auch die Geschichtsbewanderten, in der damaligen Zeit war der FSV natürlich auch noch eine richtige Nummer in den 50ern. 40ern, 30er Jahre zum Beispiel, auch teilweise besser als Eintracht Frankfurt.
Das ist richtig. Ja.
Und danach kam dann erst unsere Zeit und jetzt über die jetzige brauchen wir gar nicht zu sprechen, das wisst ihr alle selbst am allerbesten. Du hast Abitur gemacht 1984 hier in Frankfurt.
Auch das ist korrekt.
Und bist dann in dieser sagenumwobenen, für mich sagenumwobenen Abendpost-Nachtausgabe gegangen. Warum sagenumwoben? Viele Journalisten, die aktuell noch hier arbeiten, die etwas älter sind, die haben dort auch ihr Volontariat gemacht, sind dort quasi sozialisiert. Hartmut Scherzer zum Beispiel, Peppi Schmidt, das ist so ein bisschen eine Talentschmiede offensichtlich.
Hartmut Scherzer war mein erster Chef und ist auch derjenige, der auch im Rückblick, der mich auch am meisten gefördert hat, das muss ich tatsächlich sagen.
Ja, und diese Abendpost-Nachtausgabe, wie muss man sich das heutzutage vorstellen? Was war das für eine Zeitung?
Ja, also vielleicht, wer sich so noch ein bisschen durch Deutschland schaut und nach München schaut, das ist so ein bisschen wie die Abendzeitung, die es noch in München gibt. Es ist eine Boulevardzeitung gewesen, aber mit einem gewissen stärkeren kulturellen oder gesellschaftlichen Anspruch, also ein bisschen weniger Haut drauf, aber trotzdem eine Boulevardzeitung, also ziemlich leichte Lektüre und ganz sehr stark sportlastig. Und da war Eintracht natürlich auch immer ein Riesenthema dort.
Ich habe dich gerade als Edelfeder angekündigt, das heißt, es ist jemand, der auch komplexe Sachverhalte gut darstellen kann, verständlich, aber dennoch mit einem gewissen journalistischen Anspruch, auch als Autor natürlich in Buchform. Da ist natürlich die Frage, Abendpost, Nachtausgabe und Boulevard, ist es so, muss man als Journalist das leichte können, um das Schwere zu verstehen, beziehungsweise das Schwere auch umsetzen zu können?
Also das Schwerste ist, das Schwerste leicht darzustellen. Ja. Also alles, was man leicht darstellen kann, je komplexer die Sachverhalte sind, das ist eigentlich die große Kunst, die schwierigen Dinge leicht darzustellen. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, da hat diese Jahre, das waren ja meine ersten Jahre im Boulevard, hat mir dann schon auch geholfen zur Reduktion von gewissen Sachverhalten, diese Art und Weise, das so anzugehen. Aber schreiberisch habe ich mich natürlich dann auch woanders dann weiterentwickelt.
In den 80ern war ja jetzt nicht unbedingt Eintracht Frankfurt so stark, ne? Das heißt, als du 84 begonnen hast, war ja Abstiegskampf angesagt, Relegation, glaube ich, davor knapp, 83, wenn ich alles täuscht. Also eine Zeit, die nicht ganz so einfach war. Wie hast du die Eintracht damals in den 80ern wahrgenommen, dann als Journalist?
Ich habe sie in den 80er Jahren immer als einen Verein, der auf vielen Ebenen zu kämpfen hatte. Mhm. Und wenn man auch damals in die Stadien gegangen ist, ist es natürlich auch nicht wie heute, dass das immer ausverkauft ist, sondern das war oft halb leer. Und wenn da so Novemberspiele waren, am besten noch eine Pokalrunde vor 7000 Zuschauern, das war nicht die reine Freude, das muss man sagen. Und in den 80er Jahren war der Fußball auch sehr körperlich, sehr hart zum Teil. Mhm. Also, und da war auch von Spielkultur auch bei Eintracht Frankfurt relativ wenig zu sehen. Also das war eine Zeit, die schwierig war. Und es hat sich dann erst geändert, ja, so 88, 89, ja, mit Bernd Hölzenbein, sein, als er dann zu dem Verein gestoßen ist. Und ja, der Pokalsieg war ja auch schon nochmal eine Nummer. Mhm. Aber der kam ja Wissen aus dem Nichts. Und dann die frühen 90er, da habe ich dann für die Frankfurter Allgemeine Zeitung dann gearbeitet und habe dann auch nochmal 10 Jahre über die Eintracht in den 90ern berichtet.
War es dein Ziel, in den Sport zu gehen? Denn du hast ja studiert, und zwar politische Wissenschaften, Geschichte und Philosophie. Das ist ja jetzt nichts, was direkt mit Sport zu tun hat, aber da schwingt ja immer auch so ein bisschen der Anspruch mit, den du auch hattest als Journalist. Ne? Nicht irgendwie nur die 1:1 Berichterstattung, sondern das große Ganze betrachten. Ist das prägend für deinen Stil gewesen?
Also das hat sich so entwickelt, also dass die Hintergründe im Sport immer wichtiger geworden sind. Mhm. Das war vielleicht vor 30 Jahren ein bisschen weniger, aber je mehr wirtschaftliche Verflechtungen ist, je gesellschaftlich relevanter der Fußball geworden ist, desto größer ist auch die Nachfrage nach diesen Themen geworden. Also da kam eins zum anderen. Und ich selbst habe früher auch in der Jugend Fußball gespielt, übrigens dann auch in der Jugend, so in der höchsten Klasse gegen Eintracht Frankfurt.
Mit wem?
Das ist ein kleiner Verein in Frankfurt gewesen, Blau-Gelb Frankfurt. Mhm. Also der bekannteste Spieler, den wir rausgebracht haben, ist Emre Can. Mhm. Also und meine Generation war so als Gegenspieler, war Manny Binz.
Ah, okay. Und sah so gut aus dabei? Oder?
Naja, gegen die Eintracht sah mal als kleiner Verein selten gut aus, aber wir haben zumindest in der gleichen Klasse mitgespielt.
Immerhin, die Ergebnisse frage ich jetzt nicht ab. Bei der FAZ warst du zuletzt Fußballkorrespondent Europa. Das hört sich total interessant an. Was verbirgt sich dahinter? Was war deine Aufgabe?
Also ich habe über 20 Jahre, die letzten 20 Jahre, als ich bei der FAZ war, bis Ende 2022, habe ich die Nationalmannschaft, das war sozusagen mein Hauptschwerpunkt in der Berichterstattung. Mhm. Und dann wurde es dann der internationale Fußball, Champions League, auch die Themen, die jetzt zur Super League so reinkommen und wie sich das entwickelt, das waren in den letzten Jahren meine Hauptthemen.
Und für die Sonntagszeitung zwischen 95 und 2000 zuständig als Chefredakteur?
Ja, nicht als Chefredakteur, also als Sportchef dann.
Sportchef, genau.
Ja, cool, oder so. Zuständig für den Sport, so hieß es dann.
Das heißt, zuständig für den Sport hast du so einen Abstieg von Eintracht Frankfurt miterlebt, 96. Es war die düstere Zeit der Eintracht.
Das kann man so sagen. Und da habe ich eben zu dieser Zeit auch noch über die Eintracht berichtet. Also das habe ich sozusagen auch als Berichterstatter dann noch miterlebt.
Du bist ja auch dann ein kritischer Journalist, logischerweise, weil es deine Aufgabe ist. Nichtsdestotrotz, als Frankfurter, und man hört es ja auch raus, hast du eine gewisse Beziehung zur Eintracht Frankfurt. Was bedeutet die Eintracht für dich?
Die Eintracht ist ein Stück, ja, auch meine Kindheit, das Großwerdens. Das war ein selbstverständlicher Teil der Familie. Ich habe es ja schon erwähnt mit meinem Vater, und Eintracht Frankfurt war also immer da eigentlich. Mhm. Und dass ich dann samstags zu den Spielen gegangen bin, wenn ich nicht selbst gespielt habe, das war selbstverständlich. Und das hat sich dann erstmal in dem Beruf so in den ersten Jahren so weitergeführt. Und hat sich dann aber eben auch ein Stück weit verlaufen, weil irgendwann war die Eintracht auch nicht mehr mein berufliches Thema. Sie war dann auch nicht mehr so erfolgreich. Und da gab es dann irgendwann auch mal so einen Abstand zur Eintracht. Und bin aber jetzt sehr, sehr froh, dass sich jetzt nach so vielen Jahren so für mich auch ein Stück einen Kreis schließt, dass ich in Frankfurt wieder tätig bin, dass ich mit der Eintracht dieses wunderbare Buch und dieses wunderbare Projekt machen kann. Da schließt sich für mich, wie gesagt, auch ein Kreis, und darüber bin ich sehr froh.
Das ist total interessant, weil natürlich auch viele, die hier auch als Journalisten arbeiten in unserem Umfeld, die natürlich irgendwo ein Stück weit auch Eintracht-affin sind. Geht das als Journalist überhaupt? Kann man das auseinanderhalten, diese Affinität zu einem Club und dann die journalistische Professionalität? Also ich stelle es mir immer so vor, dass wenn ich jetzt beispielsweise irgendwann in der Position gewesen wäre, das war ja bei dir dann letztendlich so, dass du die größeren Themen noch behandelt hast damals zu der Zeit und dann auch einen Abstand hattest zur Eintracht, aber gerade in der Anfangszeit ist ja nicht ganz einfach, also für den Club zu schreiben oder über den Club zu schreiben, für den auch das Herz schlägt.
Das ist sicher nicht so einfach, und mein Eindruck ist, dass das auch so, wenn ich so auch in anderen Städten mir das anschaue, dass das oft auch nicht allen Kollegen so 100% gelingt. Mhm. Ich habe das ja mit zwei Themen gehabt. Auf der einen Seite regional betrachtet mit Eintracht Frankfurt und später mit der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Da ist es ja im Grunde ganz ähnlich. Ne? Also da hat man eine gewisse Nähe zu diesem Berichterstattungsobjekt, ich nenne es mal so. Mhm. Aber das kann man natürlich auch auf eine professionelle Art und Weise machen, indem man diesen Abstand, der auch notwendig ist, beibehält. Aber das ist auch eine Sache, je näher man dran ist, je mehr man damit zu tun hat, ist das oft eine Gratwanderung. Also je näher man dran ist und je näher man in den Kontakt mit den Leuten ist, desto mehr erfährt man aber auch, desto größer ist aber auch die Gefahr, sagen wir so, der eigenen Vereinnahmung. Ob das nun bewusst oder unbewusst geschieht, sei nur noch mal dahingestellt. Aber es gibt einige Kollegen, denen das gelingt, diesen professionellen Abstand herzustellen und trotzdem nah an den Dingen zu sein. Und das ist, glaube ich, sozusagen das ist dann eine sehr große Stärke, wenn man an dem Berichterstattungsobjekt sehr nah dran ist und trotzdem noch einen inneren Abstand dazu hat.
Aber nicht ganz einfach.
Das ist nicht ganz einfach. Und wie gesagt, das gelingt auch nicht immer.
98, verbleibreistes Sportjournalismus oder für Sportjournalismus. Erzähl mir, was war los? Was hast du gemacht?
Naja, also das war mit Fußball nichts zu tun gehabt, sondern mit dem Radsport. Mhm. Und das war diese Doping-Tour, die in Tour de France, die 1998 so von Doping geprägt war. Mhm. Und wo diese ganze Epo-Sachen hochgekommen sind. Und du hast vorhin angesprochen, ich habe ja auch Philosophie studiert und habe das sozusagen in Kontext gestellt mit der Theory of Justice von John Rawls, mhm. wo es um Gerechtigkeit als Fairness geht. Und sagen, inwieweit ist eigentlich dieses Doping unfair gewesen in der Community, in der jeder dopt? Mhm. Wo es klar ist, dass das passiert. Also wo ist da eine Gerechtigkeit verletzt und wo ist sie nicht verletzt? Mhm. Und das war das Thema, das dann als preiswürdig erachtet worden ist.
Sehr interessant, sehr spannend. Was heißt, da auch also prämiert worden zu der Zeit? Du hast aber auch als Autor einige Bücher rausgebracht, die sehr erfolgreich waren. Klinsmann 2005, also noch vor der Weltmeisterschaft 2006. Die Brüder Boateng 2012. Zusammen dann auch mit Hans-Joachim Watzke den Bestseller Echte Liebe 2019. Und die Begnadeten 2022, so wie jetzt Stimmen der Eintracht. Also das beste Buch kommt natürlich jetzt, muss man dazu sagen.
Das Beste kommt zum Schluss.
Ja. Nichtsdestotrotz, es ist sehr, sehr interessant, auch gerade Klinsmann. Es war natürlich ein ganz interessantes Buch, wenn man das gelesen hat. Da geht es um die Karriere, auch seinen Einfluss auf den deutschen Fußball. Auch eine Person, die auch oft umstritten war oder auch immer noch ist. Wir erinnern uns an die Facebook-Nummer mit Hertha BSC, die Sportbild-Berichterstattung im Nachgang, wo man dann aber auch sehen konnte, glaube ich, jetzt, wenn man diesen Artikel nochmal liest und dann schaut, was wirklich passiert ist. So ganz abwegig war das alles nicht. Erzähl doch mal ein bisschen über dieses Projekt mit Jürgen Klinsmann. Das war ja ein großer Erfolg.
Ja, du sagst das zu Recht, der war umstritten und das war ja auch zu einer Zeit geschrieben, wo er gekommen war, mhm. und wo es auch viele Widerstände gegeben hat. Also angefangen, das Fußball-Establishment war ja mit ihm von Franz Beckenbauer angeführt, naja, sagen wir mal zurückhaltend und bis hin zu offener Ablehnung. Und was sich ja dann beispielhaft, ich glaube die meisten, die das noch erlebt haben, werden sich erinnern, als um amerikanische Fitnesstrainer gegangen ist, naja. Um Veränderungen in der Struktur, wie das abgelehnt worden ist. Und das hat mich ja eben sehr interessiert, wie jemand mit einem anderen Blick aus den USA auf den deutschen Fußball, der zu dieser Zeit ja nun wirklich einen Nachholbedarf hatte, wie der ihn reformieren will. Das fand ich, der Auslöser für dieses Buch. Und da war ich auch öfter in den USA, ich war auch bei seinen Beratern und bei den Fitnesscoaches und habe mir das auch aus den USA heraus angeschaut. Und es hat mich wirklich überzeugt. Und das hat aber dazu geführt, weil die Konfrontationen, die damals geherrscht haben, zwischen denjenigen, die ihn gut oder nicht gut fanden, relativ stark waren. Mhm. Das hat ja auch zu starker Kritik eben auch an mir geführt, auch zur Berichterstattung, auch zum Teil auch bei der FAZ, weil ich sozusagen diesen Weg im Vorhinein für richtig empfunden habe und den propagiert habe und diesen Weg gestärkt habe. Mhm. Und ja, die Weltmeisterschaft war dann the proof, ne? Zu sagen, funktioniert's oder funktioniert's nicht? Und es hat dann auf eine Art und Weise funktioniert, die wenigstens sich haben so vorstellen können. Also wie die Mannschaft dann begeistert hat mit ihrer, die hatte ja dann auf einmal eine Fitness, was sie nicht hatte und eine Begeisterungsfähigkeit und eine Jugendlichkeit und einen Willen, was zu verändern. Der war ja schon sehr stark und die Strukturen, die dort verändert worden sind, diejenigen, die sich genauer hingeschaut haben, die werden es gesehen haben, dass es bis 2014 zur Weltmeisterschaft genau die Strukturen waren, die uns bis zur Weltmeisterschaft gebracht haben.
Und viele Dinge, die heute auch noch Usus sind.
Als selbstverständlich sind, waren damals neu und wurden abgelehnt und die gehören heute mittlerweile zur Grundausrüstung.
Also war Jürgen Klinsmann ein Pionier?
Das würde ich das ist ein großes Wort dafür, aber ich würde sagen, er hat auf jeden Fall die Kraft gehabt und die Energie gehabt, neue Wege zu gehen.
Aber immer wieder, ne? Also ich glaube, bei ihm gehört es zum Programm, immer wieder neue Wege zu gehen.
Ja, im Rückblick würde ich aber auch sagen, dass das vermutlich seine beste Zeit war.
Mhm. Dann hast du die Brüder Boateng beleuchtet. Sehr, sehr interessant, sehr soziokulturell, wenn man so will. Also geht es drum um Berlin, um verschiedene Familien, um verschiedene Väter, um die oder Mütter in dem Fall, glaube ich. Ne?
Genau,
das ist also eine sehr, sehr interessante Familiengeschichte auch. Verschiedene Stadtteile, Unterstützung und Vernachlässigung. Wie war das in der Recherche, in auch der Zusammenarbeit mit Kevin Prinz und auch mit Jerome Boateng?
Es waren ja insgesamt drei Brüder, das kam ja nochmal dazu. Da gab es ja noch George,
genau.
Und den werden die wenigsten natürlich kennen, außer die vielleicht das Buch und die Geschichte genauer kennen, von dem beide sagen, also Kevin und Jerome, der war eigentlich der Beste von uns. Und der war der Älteste, der landete aber im Knast. Und daran sieht man also auch, wie eng sozusagen die Entwicklungen da beieinander damals gelegen haben. Da gab es auch diese Jugendarbeit und Ausbildung, wie wir sie heute kennen, überhaupt noch nicht. Das war alles noch überhaupt noch nicht vorhanden. Und man wusste auch in Berlin nicht, wie man mit diesen Jungs aus schwierigen Verhältnissen umgeht. Da hatten die wenigsten auch das entsprechende Personal oder den Umgang, die Fähigkeiten dazu. Ja, und das ist dann, also der Auslöser war das Foul von Kevin Prinz an Michael Ballack. Ja. Wurde er in Deutschland, da gab es ja, glaube ich, sogar noch einen ARD-Brennpunkt. Und wie
der Knöchel der Nation.
Genau, ja. Wieder angefeindet worden ist Kevin Prinz. Und dann stand dann irgendwie zwischen Familiensolidarität oder Brüdersolidarität und Solidarität zur deutschen Nationalmannschaft. Da hat sich ein relativ großes Spannungsfeld schon mal aufgetan. Und das war sozusagen der Auslöser, über die Geschichte der drei Brüder zu recherchieren. Und da ich über die Nationalmannschaft berichtet habe, war mein Kontakt zu Jerome sicher am besten. Und habe dann aber eben auch mit George Kontakt gehabt, der dann eben auch sich damals dann geäußert hat, was natürlich sehr interessant war über, sagen wir, was du eben angesprochen hast, das ganze Soziokulturelle. Mhm. Der hat es ja dann auch als Liedermacher, der hat auch nochmal einen Song dazu gemacht. Und mit Kevin war der Kontakt zu dem Zeitpunkt zwischen den Brüdern, der war raus. Aber es hat sich dann im Lauf der Recherche oder des Buchprojekts dann auch nochmal verändert. Und dann bin ich dann auch nochmal zu Kevin nach Mailand. Und habe mit ihm dann zumindest so abgesprochen, wir haben uns dann noch mal länger unterhalten, aber er hat gesagt, er möchte jetzt aktiv an dem Buch nicht mitmachen. Und dann haben wir so vereinbart, dass ich ihm das Buch, wenn es fertig ist, zuschicke. Und wenn es irgendeine Stelle gibt, wo er das Gefühl hat, erst was sachlich falsch ist oder wo eine Stelle ist, wo er sich grob missverstanden fühlt, dass er da die Möglichkeit hat, nochmal eine Stellungnahme zu abzugeben. Aber der hat es im Grunde komplett durchgewunken.
Super, er hat ja dann 2017 kam er zur Eintracht Frankfurt. Das heißt, 5 Jahre nachdem das Buch erschienen ist, das musste ja bei dir was ausgelöst haben, als die Meldung rausging. Was hast du gedacht, als Kevin zu uns gewechselt ist, Kevin Prinz Boateng?
Ich dachte, da hat die Eintracht einen guten Griff getan. Weil das jemand ist, der eine Führungsstärke hat, um es positiv auszudrücken. Er hat natürlich auch seine anderen Seiten. Er hat auch immer weiterhin eine gewisse Unberechenbarkeit. Und eine Fitnessfrage war es ja irgendwann auch, weil er auch schon ein gewisses Alter hatte und mit Verletzungen auch immer wieder zu kämpfen hatte. Aber das war für mich damals, dachte ich, der könnte sehr, sehr gut zur Eintracht passen. Hat mich sehr gefreut. Und ich muss sagen, als es dann auch dazu kam, dass das Pokalfinale in Berlin stattfindet mit Kevin Prinz Boateng, gehörte ich zu einem der wenigen, der im Vorhinein gesagt hat, ich glaube, der wird am Ende mit dem Pokal auf dem Balkon stehen.
Das war sehr, sehr interessant, weil die Art und Weise, wie er eingesetzt worden ist in dem Spiel, sehr überraschend war für viele, nämlich als Sturmspitze, der quasi als Anker vorne die Bälle festmacht und auf die Außen spielt. Einer der Außen hat 2 Tore geschossen mit Ante Rebic. Also die Taktik von Niko Kovac ist damals 1-1 aufgegangen, ja. Bekanntlicherweise.
Und ich glaube, das war sein schönster Tag im Berliner Olympiastadion,
so den er dort erlebt gesagt, hat. Ich weiß noch, wie er weinend über den Pokal oder zumindest andächtig über den Pokal kniet hat, ja. Und das einfach genossen hat in seinem Stadion, wo er mit Hertha BSC auch einige Schlachten geschlagen hat, dann mit Eintracht Frankfurt.
Ja, und auch mit seiner schwierigen Geschichte. Ich meine, da gab es ja viele Auf- und Ups, ne? Also aus der Nationalmannschaft bei Horst Rubesch rauszufliegen, ja. In der U21, die anderen werden dann Weltmeister, er geht aus Trotz zu Ghana und da spielte ja vieles eine Rolle.
Also stetig oder kontinuierlich war da nichts, er ging ja dann auch von Eintracht Frankfurt weg, ja. Ne? Aber er hat immer seine Glanzmomente zumindest gehabt, die ihm keiner mehr nehmen kann. Ne? Das Buch von Aki Watzke ist interessant, Echte Liebe, geht um Aki Watzke und den BVB natürlich. Spannend ist aber auch vor allen Dingen die Begnadeten, wo es eigentlich um Schönheit, Schmerz und Einsamkeit geht. Also Fußballgötter und ihre Abstürze.
Ja.
Das ist natürlich ein sehr spannendes Buch, weil auch Franz Beckenbauer drin ist. Obwohl Absturz da ein großes Wort ist, ehrlicherweise. George Best, Diego Maradona, Mesut Özil, Michel Platini, Sokrates. Also Glanz und Elend einfach irgendwo zusammengeführt. Was hat dich damals bewogen, das Buch zu machen? Das ist dann schon auch so das mit Philosophie, ne? Viele Dinge, die zusammenkommen im Leben, diese Metaphorik des Sports, das war schon, ist schon ein großes Thema für dich, ne?
Ja, in jedem Fall, weil sich da unheimlich viel spiegelt. Also der Auslöser war da der Tod von Maradona, über den ich auch schon berichtet hatte, während seiner aktiven Zeit noch und über alle die, die in diesem Buch vorkommen, bis auf George Best, das war tatsächlich auch vor meiner Zeit, mit denen hatte ich allen mehr oder weniger mal zu tun, mal mehr und mal weniger. Und mit Franz Beckenbauer ja dann auch relativ viel Absturz in dem Sinne, was eben rund um das Sommermärchen, was ich ja damals auch schon in der medialen Beurteilung aus meiner Sicht, das war nicht mehr adäquat, die Berichterstattung. Und als aber es ja tatsächlich passiert, dass er die letzten 5, 6 Jahre seines Lebens im Grunde öffentlich gar nicht mehr aufgetreten ist. Also das war sicher ein Absturz, der seiner Lebensleistung am Ende nicht mehr angemessen war. Dass jemand, der so viel geleistet hat als Spieler, aber auch als Trainer und dann eben aber auch derjenige, der die WM hier hergeholt hat, dass der erst mit seinem Tod wieder für alle derjenige war, der für viele auch vorher schon gewesen ist.
Ist es nicht so, provokativ gefragt, an dich als Journalist, dass der Journalismus in Deutschland da nicht auch einen Beitrag leistet, der zumindest fragwürdig ist, mit dem ständigen Hinterfragen, mit dem ständigen Nachbohren und Suchen nach Dreck in Anführungsstrichen? Also ich würde jetzt mal folgende These in den Raum stellen, gerade wenn es um die WM 2006 geht. Ist es nicht vollkommen egal, wie er die WM geholt hat? Hauptsache, er hat sie geholt?
Naja, ich finde, dass man, das spielt nochmal so ein bisschen zurück um dieses Theory of Justice.
Genau.
Wenn man weiß, in welchem Bereich man sich bewegt und man weiß, man kommt nur dorthin, wenn man dort mitspielt, sonst brauchst du dort nicht auflaufen. Das muss einem klar sein und das muss einem auch in der Berichterstattung, wie ich finde, klar sein. Und was mir halt eben aufgefallen ist, und das ist auch ein Teil dieses Buches, sagen zumindest dieses Kapitels, da sich auch die Wertmaßstäbe verschoben haben. Also als im Jahr 2000 die WM nach Deutschland vergeben worden ist, da war ja selbst Korruption noch kein Straftatbestand. Das konnte man sogar steuerlich noch absetzen, wenn man es im Ausland gemacht hat, unter bestimmten Voraussetzungen. Und 15 Jahre später, als das Sommermärchen dann in Frage gestellt worden ist oder diese bis heute ungeklärten Zahlungen auf den Tisch gekommen sind, hat es schon ganz andere gesellschaftliche Bewertungen gegeben von das, was okay ist und was gegen Normen verstößt, was man nicht mehr bereit ist zu akzeptieren. Ich denke halt auch, da hat auch immer eine Rolle gespielt, auch in diesen neuen Bewertungsfragen, dass eine neue Generation an Positionen gekommen ist. Es war zum Teil eben, glaube ich, auch, also über den Fall Beckenbauer hinaus, dass man auch große Figuren mit neuen Wertmaßstäben gemessen hat und sie damit auch attackieren und auch zum Teil vom Sockel gestoßen hat oder vom Sockel stoßen konnte.
Viele Dinge, die auch natürlich richtig sind, wenn sie angesprochen werden journalistisch, wenn sie aufgedeckt werden, keine Frage. Nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, dass moralische Überladung mittlerweile auch ein Teil des Geschäfts ist, ein Geschäftsmodell für gewisse Medien. In dem Fall ist es ja der Spiegel gewesen, der dort sehr klar nachrecherchiert hat. Interessant, wie sich das aktuell verhält.
Ja, ich empfinde das halt eben auch, kann ja bei dem Fall Beckenbauer bleiben, das zu berichten und das in Frage zu stellen, das ist ja nun absolut zulässig, es ist ja auch notwendig.
Ja, definitiv.
Aber die Frage ist, hat man das Gefühl, das ist eine Kampagne? Worum geht es jetzt eigentlich wirklich?
Ja.
Und da habe ich dann in vielerlei Hinsicht mitunter Zweifel, ob das nur noch darum geht, einen Sachverhalt zu dekonstruieren, aufzudecken, zu erhellen, zu erweitern. Oder ob noch andere Motive dahinter stecken.
Das ist so grundsätzlich interessant, bevor wir zum Buch kommen, wie sich der Journalismus heutzutage entwickelt. Ist es etwas, wenn du jetzt nochmal zurückgehst ins Jahr 1984, Abitur, der junge Michael Horeni geht von der Schule und beabsichtigt, sein Leben zu gestalten und zu planen beruflich. Würdest dich heute nochmal in den Journalismus und in den heutigen Voraussetzungen führen oder würdest du sagen...
Ich habe damals geschwankt zwischen Architektur und Journalismus und das war ein offenes Rennen. Heute würde ich mich sicher für die Architektur entscheiden.
Ja, aber es ist doch ein anderes Arbeiten geworden.
Es ist ein anderes Arbeiten geworden, das würde ich auch sagen. Die Produktionsbedingungen sind andere geworden und das hat Konsequenzen.
Ja.
Also wenn wir alle auf unserem Handy die Nachrichten konsumieren, ist das einfach definitiv ein Unterschied wie ein Zeitungskauf. Das führt auch im Ergebnis zu anderen Textformen, die für diese Medien dann hergestellt werden, für die Schnelligkeit, die dieses Medium erzeugt. Das hat jetzt nichts mit gut oder schlecht von Journalisten von heute zu tun. Das ist aus meiner Sicht nicht der Hauptpunkt, sondern die Art und Weise der Verbreitung von Nachrichten erzeugt eine eigene Dynamik, der sich niemand mehr entziehen kann.
Ich würde mittlerweile sagen, was nichts kostet, ist nichts wert. Dieser Spruch ist nicht so wahnsinnig neu, aber bei Journalismus ist es ja eigentlich nichts anderes. Also das heißt, wir haben ja mittlerweile diese ganzen Plus-Themen, also hier ein Abo, da ein Abo, wird ja von vielen kritisiert. Nichtsdestotrotz ist es ja früher nichts anderes gewesen. Du hast dir eine Zeitung gekauft, die lag auf dem Tisch, die hast du konsumiert, die hast du gelesen und das war's. Mittlerweile ist es ja so, FAZ Plus, Kicker Plus und so weiter und so fort. Da merkt man schon aber wieder eine Kehrtwende.
Das ist auch notwendig. Das war ja vor 20 Jahren, als sozusagen das Thema Internet für die Zeitung relevant geworden ist. Das war ja die große Frage damals. Mhm. Verkaufen wir unsere Inhalte gegen Geld, so wie das heute mit diesen Plusdingern passiert? Oder gehen wir über Reichweite und versuchen dort Werbegelder zu erzielen? Und indem wir eine große Reichweite haben, können wir sozusagen unsere Inhalte kostenfrei anbieten, weil wir bekommen es durch die Werbung wieder rein. Und fast alle Medien sind auf den Zug der großen Reichweite und der Werbeeinnahme gegangen. Aber das war eine Sackgasse.
Das ist deswegen eine Sackgasse auch, weil natürlich die Objektivität irgendwann in Frage gestellt werden muss. Das heißt Objektivität, aber es ist der schöne Begriff Clickbaiting, also das Erzeugen von Effekthascherei über um Klicks zu generieren, um Reichweite zu steigern mit reißerischen Überschriften und so weiter, natürlich dadurch eine ganz andere Bedeutung hat. Aber lass uns nicht so sehr in dieses Thema gehen, weil da könnten wir stundenlang drüber sprechen. Es geht um Stimmen der Eintracht. Dein neuestes Buchprojekt wird jetzt vorgestellt bei der Buchmesse in Frankfurt, die jetzt stattfinden wird. Das ist ein Herzensprojekt von dir. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es dazu und was ist dein Ziel mit dem Buch?
Also es kam dazu, es kam im Gespräch mit Axel Hellmann, dem habe ich das vor gut 2 Jahren vorgestellt. Und mit der Idee dahinter, wir hatten eben das Thema Journalismus. Das spielt jetzt auch eine Rolle, weil es ja auch in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, im Journalismus mit den Protagonisten im Sport, im Hochleistungssport, im Profisport noch direkt in Kontakt zu kommen. Das war eben, wir hatten es angesprochen, in den 80er, 90er, auch in den 2000er Jahren zu Beginn, war das noch deutlich leichter. Da waren die Sportler, da war für die Medien noch wichtig, um Reichweite zu erzielen. Hat sich heute verändert. Die können auf ihren Kanälen, können es über die Homepages oder was sie auch immer haben oder über sozialen Medien, brauchen die klassischen Medien immer weniger und der Kontakt zwischen Medien und diesen Hauptdarstellern wird immer weniger.
Ja.
Und ich finde, dadurch geht was verloren. Nämlich, man möchte die Leute doch immer noch, die man so sieht oder gut kennt, noch ein Stück mehr von denen ein bisschen näher kennenlernen. Und das war sozusagen mein Impuls, das mit Eintracht Frankfurt zu machen. Ein Verein, der eine große Historie hat, auch mit vielen Spielern. Spielerinnen kann man in dem Fall noch nicht sagen, weil es Frauenfußball bei euch oder bei uns jetzt noch nicht so lange gibt. Mhm. Aber man steht ja immer auf den Schultern seiner Ahnen. Und das ist eben, was Verein wie Eintracht Frankfurt verkörpert, dass man weiß, woher man kommt und was die Vergangenheit für eine Rolle spielt. Und dass ich dann eben mit diesen Gesprächen mit den Spielern und Verantwortlichen von heute und von gestern sehr intensiv sprechen kann und das dann in eine Form zu packen, die in Ich-Form gemünzt ist, dass die einzelnen Protagonisten dann ja tatsächlich für sich selbst sprechen, aber eben, dass das entsteht durch die Gespräche, die wir gemeinsam führen.
Es sind immer 12 Geschichten pro Buch, 11 plus, sage ich mal.
Ja.
In dem Fall gibt es natürlich wahnsinnig spannende Geschichten mit Mario Götze, mit Makoto Hasebe natürlich, Uli Stein, Toni Yeboah, Jan-Age Fjørtoft, Matthias Ohms, Bernd Hölzenbein, Eko Falkenspang und, wen habe ich vergessen? Egon Leu natürlich, darf ich auf keinen Fall vergessen. Aber auch, neben Laura Freigang, Randall Kolomoani, der jetzt bei vielen nicht als Stimme der Eintracht gilt, nach dem Abgang und nach dem, was passiert ist, allerdings im ersten Buch schon gleich eine Rolle spielt. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dem Interview und zu dem Gespräch mit Kolomoani sagen? Weil es hat ja stattgefunden, als noch nicht klar war, dass er den Verein verlassen wird, also kurz vor seinem Abgang.
Also es ist ja auch nochmal beschrieben, also auch das Making-of ist auch in dem Buch nochmal, wann diese Gespräche stattgefunden haben und wie die Entwicklung dort war. Mhm. Es war klar, dass wenn Kolomoani gehen würde, und das war im August ja relativ klar, dass das eine Möglichkeit ist, wenn es eine sehr hohe Ablösesumme geben würde. Und am Ende hat sich ja auch gezeigt, dass es eine Ablösesumme ist, die Eintracht Frankfurt wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr erreichen wird. Und Kolomoani, der steht aus meiner Sicht eben für ein Typus von Spielern, der bei Eintracht Frankfurt, den wir jetzt hier immer wieder haben werden. Jemand wird geholt, ein großes Talent, der sich innerhalb kurzer oder kürzester Zeit hervorragend entwickelt und dann für eine Summe in dem Fall verkauft wird, wo einem ja schwindlig wird und für eine Rekordsumme. Und dieses ist auch ein Typus von Spieler, den man, früher gab es eben die Spieler mit Vereinstreue, die Ewigkeiten dort gespielt haben. Heute gibt es sozusagen einen Typus von Spielern, der relativ schnell dort ist, dort eine gewisse Anerkennung und Begeisterung auslöst, aber im nächsten Jahr schon wieder weg ist. Und dafür steht sozusagen Kolomoani für mich sozusagen sinnbildlich für einen Spieler, wo die Eintracht einen Blick dafür hat, der sich hier bombig entwickelt, der ja fast sogar noch Weltmeister geworden wäre, wenn er die eine Chance in der Nachspielzeit der Verlängerung reinmacht und dann für fast 100 Millionen zu PSG geht. Also einer, der aus dem globalen Fußball eine zentrale Rolle spielt und sagen, dessen Geschichte zu erzählen. Und er steht dann im Zusammenhang in dem Buch, folgt auf Egon Loy, der aus den 50er Jahren erzählt, wie es damals ging, der sein Trikot eingefärbt hat, der selbst hat nähen vor seine Frau, die es gewaschen hat, wo es geflickt werden muss. Also da sieht man sozusagen eine Spannbreite, wie sich der Fußball entwickelt hat und dass das alles zu einem Verein von der Größenordnung von Eintracht Frankfurt gehört, davon bin ich überzeugt und dass es diese Spannbreite eben auch hat und dass dann...
Es geht also nicht darum, Kolomoani irgendwie reinzuwaschen in ein Buch, sondern es geht darum zu zeigen, okay, das ist das Business, das ist die Seite und die andere Seite früher, es ist früher war alles besser, das was wir Fans ja so lieben, dieses Romantische mit dem Egon dann im Prinzip, der dann
und die das Geschichte aber auch Kolomoani dann erzählt, so bin ich eigentlich, das sind so meine Dinge, das war ja auch noch nicht ganz klar in dem Moment, ob er geht oder ob er nicht geht, aber dass man ihn jetzt auch, ich bin mal gespannt. Ich habe ja auch schon mitbekommen, dass es da Kritik gibt, ne? Weil man sagt, naja, was hat der denn da jetzt zu suchen? Ne? Aber ich bin mal gespannt, wenn es die Leute dann lesen, wie sie dann draufschauen. Mhm. Und wenn sie mit einem gewissen Abstand dann draufschauen, ob ihn dann noch mal ein bisschen anders sieht. Da bin ich mal gespannt.
Ja, klar, man muss sagen, der Abgang war nicht ideal. Das hat William Pacho dieses Jahr deutlich besser gemacht, keine Frage. Aber dafür machen wir ja sowas. Ne? Dafür hast du dieses Buch geschrieben, um auch gewisse andere Seiten zu beleuchten. Das ist natürlich auch gerade bei einem Matthias Ohms sehr interessant, der in einer Zeit Präsident war von Eintracht Frankfurt, in der es wirklich turbulent herging. Im Kontrast zu den Jahren mit Peter Fischer, wo es dann wirklich sehr, sehr geordnet lief, jetzt mit Matthias Beck, auch alles sehr seriös und dann früher in der Zeit, wo Eintracht Frankfurt wirklich das Sinnbild der launischen Diva war, auch ein interessantes Kapitel. Aber, und das ist dann, da kommt wieder das, wo ich sage, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr interessant. Mario Götze, weniger was mit Eintracht Frankfurt zu tun, ehrlicherweise, also in der Gesamtheit, weil Mario Götze natürlich immer der Siegtorschütze von 2014 für die Nationalmannschaft bleiben wird, eine lange Zeit bei Bayern München und Borussia Dortmund hat, dann aber auch das, was du ja in deinem Buch 2022, die Begnadeten, irgendwo skizzierst, auch so eine Delle oder einen Fall hat, dann bei PSV wieder zu sich findet und jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt. Mario hat einen Brief geschrieben, und zwar an das junge Ich. Die Idee finde ich genial. Wie kam das?
Ja, das war, wie das kam, wie so eine Idee halt mal kommt. Ne? Dachte ich, das ist so eine gute Form, damit Mario seinem Jüngeren selbst mal erzählen kann, was so im Leben und im Fußball auf ihn zukommen kann, welche Fallstricke dort und welche Herausforderungen dort sind und wie er sozusagen als Ratgeber jetzt fungieren kann und was er sagen würde, was er vielleicht besser machen kann oder dass er sich das zumindest mal anhört. Das ist eine Form, in der kann er das gut aufschreiben beziehungsweise gut erzählen. Wenn er das nur sagt, ich habe das gemacht und wenn das nur über sich geht, dann funktioniert das nicht besonders gut. Das klingt dann ja ein bisschen besserwisserisch oder man hat das Gefühl, da will er jetzt irgendwie aus seiner Vergangenheit das irgendwie kletten oder so. Aber in dieser persönlichen Form an sich selbst, da findet nochmal wird eine andere Ebene nochmal eingezogen.
Wie hat er das, also wie ist er mit der Idee umgegangen in deinem Gespräch?
Also der fand das von Anfang an total gut und er fand dieses ganze Projekt war richtig, also fast schon derjenige, der am offensten und am begeistertsten und am kooperativsten in diesen Dingen war. Und das passt sehr gut und ist ja auch ein relativ langer Text geworden und hat auch fast nichts daran geändert. Ne? Also das war dann, das ist auch mal so eine Frage, weil wenn man so eine Ich-Form wählt, dann ist das ja nochmal sehr, sehr persönlich und das hat ja immer noch einen großen Abstimmungsbedarf. Ne? Und da muss ich aber sagen, das war bei Mario so und es war bei fast allen anderen auch so, dass das fast 1:1 bis auf Kleinigkeiten, durchgegangen ist. Da muss ich sagen, aus meiner Zeit als Berichterstatter bei der Nationalmannschaft, wenn man da Interviews zurückbekommen hat, da war viel mehr gemacht bei relativ banalen Themen als jetzt bei Themen, wo es bei den Leuten ja, um die es da geht, ja oft auch um die Substanz geht, ne? Wo es um den Kern geht, auch was Uli Stein seine Geschichte erzählt. Ne?
Uli Stein mit dem Verhältnis zum Vater.
Da sind ja zum Teil auch sehr berührende Momente dann dabei, wo sich auch dann die Protagonisten überlegen müssen, möchte ich das eigentlich sagen? Und wenn ich sagen möchte, wie möchte ich es denn sagen?
Es gibt zum Beispiel ein Zitat bei Mario, ich musste verstehen, es geht nicht nur bergauf in der Karriere und im Leben. Also er thematisiert auch diese Dellen, die es gibt, auch bei einem Superstar. Bei Anthony Yeboah das Rassismus-Thema, das ist auch ein relativ harter Einstieg, wo wir auch darüber diskutiert haben, machen wir das überhaupt mit dem Abdrucken des Badesalz-Spots in geschriebener Schrift wirkt das natürlich in sehr brutaler Rassismus, natürlich auf eine komödiantische Art und Weise dargestellt, deswegen eine Kunstform, aber natürlich auch für alle irgendwie so erstmal erschreckend, wenn man das liest, aber da hat ja auch den Aspekt, dass man drüber nachdenkt, was man da eigentlich an den Menschen auslöst. Und Anthony Yeboah sagt, es war für mich nicht wichtig, ob Bananen aufs Spielfeld geworfen oder üble Sachen gerufen wurden. Was natürlich brutal ist, diese Stärke dann auch zu entwickeln und das wegzuignorieren, dass man wegen Hautfarbe, wegen Herkunft derart diffamiert und rassistisch diskriminiert wird. Wie hast du das wahrgenommen, das Gespräch mit Anthony Yeboah zu diesen heiklen Themen?
Ja, also es war, du sprichst es ja zu Recht an, dass wir ja dieses Badesalzstück vorne weggestellt haben. Ja. Und das ist ja auch in den 90er Jahren entstanden. Und das ist ja heute so undenkbar, dass sowas heute noch entsteht, so ein Sketch.
Ja.
Und aber das führt eben in die Zeit nochmal richtig rein. Also die Leute in Diamond, in meinem Alter, wir wissen noch, wie das in den 90er Jahren in den Stadien zugegangen ist. Ne? Und wie offen der Rassismus dort ausgelebt worden ist. Und deswegen fand ich das auch wichtig, dass wir sagen, so einen Originalton nochmal von der damaligen Zeit drin haben. Und für Tony Yeboah war das ein sehr wichtiges Thema. Das nochmal zu reflektieren, darüber nochmal zu sprechen, wie das damals war. Und eben aber auch zu sagen, dass ihm das sehr schnell klar gewesen ist, dass ihn das auch nicht beeinflussen darf, weil er das Ziel hat, hier Fuß zu fassen, hier Erfolg zu haben, dass er Erfolg haben muss, um Geld zu verdienen für sich und seine Familie, um aus dieser Armut rauszukommen und diese Dinge komplett auszublenden auf dem Platz. Und sich dann eben zu sagen, die machen das ja nur vornehmlich, weil ich so ein guter Spieler bin. Mhm. Die wollen mich nervös machen, die wollen mich einschüchtern, die wollen mich irritieren, die wollen mich beleidigen. Aber es habe mit ihm als Mensch nichts zu tun. Das ist sozusagen die Vorstellung, die er dort äußert. Weil er sagt, im normalen Kontakt in Frankfurt wäre das immer anders gewesen.
Man sieht das ja auch in dem Spot. Also der Spot von Badesalz ist ja deswegen so stark, weil es ja eben genau diese Alltagsrassismus-Thematik in einer aus meiner Sicht hervorragenden Art und Weise aufzeigt. Nämlich, dass diese Menschen, die das eigentlich rufen, das in einer unbedachten, blöden Art und Weise tun, heutzutage immer noch, einfach um Leute zu diskreditieren, um selbst irgendwie einen Vorteil rauszuziehen, in dem Fall eben als Fußballfan für die eigene Mannschaft, aber dann im Endeffekt sich entlarven, dass sie eigentlich gar nicht so sind und das ist eigentlich saudumm ist, sowas. Und da muss ich sagen, ist dieser Spot nach wie vor von Henny Nachtsheim hervorragend und muss ich ehrlich sagen, und Gerd Knebel natürlich ist eine hervorragende, immer noch aktuelle Thematik. Und es ist schön, wenn Anthony Yeboah mit diesem Thema so umgeht.
Aber es hält uns allen nochmal den Spiegel vor, wie 100%. Es damals war und auch in anderen Momenten, wie schnell in der Gefahr ist, sich da nicht in dieser Richtung, aber in verschiedenen anderen, das kann man ja auch nochmal übertragen. Aber was eben nochmal der Unterschied war, eben, dass er sagt, es ist ein Unterschied, ob ich das im Stadion höre oder ob ich im Alltag konkret benachteiligt werde. Also da ist dann nochmal ein entscheidender Punkt.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Ich meine, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen. Ja. Wir wollen nicht zu tief ins Buddha. Du sollst ja lesen und auch selbst. Ist er darauf eingegangen? Ist er damals hier aus seiner Sicht benachteiligt worden aufgrund der Hautfarbe? Oder dann ist er rassistisch beleidigt worden
Sagen wir mal so. Das ist sagen, auch am Ende lässt er das auch ein bisschen offen, die Frage seiner Suspendierung. Also mit Jupp Heynckes, mit Gaudino, mit Okocha und ihm sagen, was war das jetzt eigentlich? Ne? Also es waren halt alles nur Spieler mit ausländischem Hintergrund. Ist das Zufall? Wenn ein deutscher Spieler dabei gewesen wäre, würde ich sagen, ja, ist okay, war es aber nicht. Ne? Und wie sieht man das?
Da haben wir eine Aufgabe, würde ich sagen.
Was ist Rassismus, was ist nicht Rassismus? Ne? Sagt er, das kann man nicht eindeutig beantworten. Ne? Und sagt er, viele Leute, alle Leute, mit denen er damals gesprochen hat, die wären eher in diese Richtung gegangen. Ne? Er legt sich da nicht fest. Ne? Aber er hat das Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du wirst wegen deiner Hautfarbe im Alltag diskriminiert, das ist aber was anderes, das ist schmerzhafter und führt zu mehr Emotionen als im Stadion, wo das sozusagen in einem gewissen Rahmen, wo das schon erwartet wird, dass das kommt, ne? Als dass, wenn man das direkt spürt am eigenen Leib im Alltag.
Das ist sehr spannend. Mit Jupp Heynckes müsste man dann eigentlich eine Zusammenführung mal machen, um das ein für alle Mal zu klären. Ja,
ja.
Weil also, letztendlich, also man muss immer dazu sagen, ich will jetzt gar nicht so sehr auf dieses Thema eingehen dann, aber wenn man mit Karl-Heinz Körbel, der ja damals auch
mitgelaufen ist,
ja. Co-Trainer war, spricht, der hält ja große Stücke auf Jupp Heynckes, ja. Und ist da ja ein wichtiger Vermittler und auch ein Fürsprecher für Heynckes tatsächlich, in der Hinsicht, ja. Dass er sagt, naja, da sind viele Missverständnisse passiert. Der Club war nicht so professionell geführt in der Zeit, wie das vielleicht heute der Fall ist. Und manchmal, und das merken wir heute auch, können Kleinigkeiten dazu führen, dass es einen Flächenbrand gibt. Das möchte ich gar nicht so sehr thematisieren, weil das wäre wiederum für einen einzelnen Podcast und vielleicht sogar für eine Aussprache sehr interessant. Das ist ja das, was die Leute draußen auch interessiert. Was war damals eigentlich los, als die Eintracht niederging?
Ja.
Weil das war ja der Beginn, der Anfang vom Ende. Diese Zeit.
Ja, und das nochmal hinzuzufügen, und Yeboah sagt auch, wenn jetzt, sagt er, mit Jupp Heynckes danach nie mehr Kontakt gehabt. Mhm. Aber wenn es jetzt mal die Gelegenheit gäbe oder Jupp Heynckes sagen, komm, lass mal zusammen essen gehen, würde das auf jeden Fall machen. Also wenn ihr das nochmal zusammenführen wollt, also es gibt Möglichkeiten.
Das wäre schön. Ich glaube, man muss bei allem, was damals schlecht gelaufen ist, auch irgendwo dann sehen, dass das Leben auch zu kurz ist, um sich immer irgendwie zu streiten bis zum Lebensende. Das ist ja sehr, sehr spannend, was wir hier für Themen haben. Auch Jan-Arge Fjørtoft, der sagt, ich liebe es, wenn ich Spieler auf dem Platz sehe, die sich immer richtig freuen. Da hat er wahrscheinlich aktuell viel Freude an Eintracht Frankfurt. In der jetzigen Saison Laura Freigang zum Thema Frauenfußball und die Geringschätzung dessen in der Vergangenheit. Aber wenn ich dich mal konkret frage, du hast viele Gespräche geführt, immer so in der Regel 2-3 Gespräche mit den Protagonisten, dann alles aufgeschrieben, entsprechend umgesetzt. Was hat dich bei den Gesprächen mit den Spielern und Trainern am meisten beeindruckt?
Es gab an allen Ecken, muss ich sagen, es ging wirklich tief, das muss ich sagen. Und das war sehr intensiv, was ich, mach den Job als Journalist ja schon viele Jahre, aber das war nochmal in vielen Fällen was Besonderes. Mhm. Aber was mir eben nochmal in Erinnerung geblieben oder sagen was sehr stark in Erinnerung ist, ist eben Uli Stein, der eben auch sagt, dass durch die Gespräche, die wir geführt haben, ihm auch manche Sachen aus der Vergangenheit erst klar geworden sind. Also dass das auch zu einer Reflexion nochmal geführt hat, die auch ihn nochmal ein Stück weitergebracht hat. Das fand ich, das ist alles andere als selbstverständlich. Sowas habe ich vielleicht bei dem Buchprojekt, bei den Boatengs in einer gewissen Weise nochmal erlebt, wo so eine gewisse Vergangenheit nochmal in einem anderthalbjährigen Prozess stattgefunden hat. Das ist schon etwas.
Das ist halt immer sehr interessant, wenn ich da mal eingehen darf. Ja. Uli Stein hat das Buch Halbzeit geschrieben. Ich bin mit Uli Stein insofern aufgewachsen, dass es der erste Torwart war von Eintracht Frankfurt, den ich richtig miterlebt habe und der für mich eine inspirierende Figur war.
Ja.
Das habe ich ihm hier im Podcast auch sagen dürfen persönlich. Und dann hat er mir auch mal ein bisschen erzählt, warum die Meisterschaft 92 verloren wurde. Total interessant. Wenn man das alles hört, was damals alles passiert ist in diesem Jahr, das kann man gar nicht mehr glauben. Also da muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir heute in diesem hochprofessionellen Umfeld sind, wo Spieler wirklich nur für diesen Sport leben und sich eigentlich auch gar nichts anderes mehr erlauben dürfen, wenn sie es denn dann nicht machen, hast du wie Martin Hinteregger nochmal einen absoluten Exot, was wiederum ins andere Extrem umschwingt. Aber wenn ich mir überlege, was die Geschichten damals, ja, wir sind nach Rostock gefahren und irgendwie das ganze Umfeld war schon so auf Sieg gepolt. Also da wären wir ja heute, glaube ich, würden wir da versuchen, alles richtig zu machen, was nur geht, mit einem Fokus, dass eigentlich nichts verrutschen kann. Und damals hat man ein gewisses Laissez-faire an den Tag gelegt, offensichtlich, was ja eigentlich brutal ist, wenn ich das höre, wenn Uli Stein das erzählt. Also ich finde diese Geschichte nochmal aus den verschiedenen Blickwinkeln und Facetten zu erzählen, unglaublich wichtig auch für die Kultur des Clubs.
Interessant, ja. Also das Gefühl habe ich auch. Aber ich wollte noch auf eins eingehen, was du gesagt hast, was noch berührend war oder was, das war natürlich auch das Kapitel über Bernd Hölzenbein.
Ja.
Der in, als wir das.
Den wir hier auf gar keinen Fall vergessen dürfen.
Genau.
Eine zentrale Figur ist im Buch.
Und als wir das gestartet haben, lebte er noch, war aber von seiner Krankheit schon sehr mitgenommen, konnte sich also im Grunde nicht mehr wirklich mitteilen. Ich habe ihn auch noch zu Hause dann besucht. Ich kenne ihn ja auch eben durch die Berichterstattung auch schon seit 20, 30 Jahren. Mhm. Und da war dann eben auch da haben wir das Kapitel unter das Motto der Unvergessene und das Vergessen gestellt. Und dann, ich habe dann mit seinen Familienmitgliedern, also mit den Ängsten, also mit seiner Frau Jutta, mit seinen beiden Kindern, Sabrina und Sascha und seinen beiden Enkelinnen darüber gesprochen, welche Erinnerungen Sie an die Karriere und das Leben mit Ihrem Vater haben und auch im Zusammenhang mit dieser Krankheit. Und das sind natürlich auch sehr berührende Gespräche gewesen. Und ja, weil das sozusagen auf der Kippe von der Gesundheit und ihm geht es schon wirklich nicht mehr gut. Und wie das Leben vorher war, da merkt man auch schon, was verloren gegangen ist und wie man damit umgeht und auch, was der Fußballer auch für eine Rolle in dieser Familie auf eine ganz positive Art und Weise immer gespielt hat. Und
der verlorene Pokal.
Der Pokal, der dann bei ihm zu Hause war. Aber auch, wie dann auch die Kinder, was die dann auch sagen, am Positiven, aber auch am Negativen miterlebt hat. Also das bekommt man ja normalerweise nicht so mit, sagen, wie sich der Fußball dann auf die Familien auswirkt. Man hat ja immer nur die Stars eigentlich im Blick. Und da bekommt man das sagen auf verschiedenen generationellen Ebenen nochmal gespiegelt. Wenn auf einmal dann der Sascha dann im Stadion ist und Bernd Hölzenbein ist dann Vizepräsident, kurz vom Abstieg auf einmal wird sein Vater von den eigenen Fans beleidigt, was das mit einem macht. Ne? Und auf der anderen Seite, wie stolz die natürlich vollkommen zu Recht auf ihren Vater sind, was der alles geleistet hat und was für ein wundervoller Mensch das war. Und das sozusagen zusammenzukriegen, und wenn man dann mit vielen aus der Familie spricht, das war auch nochmal ein sehr, sehr besonderes Kapitel. Und das Dritte, was auch nochmal auf eine ganz besondere Art anders ist, ist das Gespräch mit Makoto Hasebe, die ja nicht auf Deutsch geführt worden sind, sondern weil das wirklich in die Tiefe geht, auf Japanisch, also mit Übersetzer. Und wer das liest, wird merken, was das für eine Persönlichkeit ist und wie speziell und auch wie japanisch oder wie anders Makoto Hasebe ist. Und man wird ein ganzes Stück ihn gut verstehen und auch die Dinge aus dieser Perspektive mal zu betrachten, ist wirklich lohnend, das nochmal nachzuvollziehen.
Ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Mit Makoto Hasebe schon das ein oder andere Mal in Tokio gewesen und habe auch erlebt, welch großartiger Profi er ist, wie sehr er diesen Fußball lebt. Das ist dann so ein bisschen auch, es wird ja in dem Buch sehr, sehr gut auch erläutert mit den vielen Generationen, wie sich der Fußball über all die Jahrzehnte entwickelt hat. Und mit den positiven und negativen Seiten, wenn ich davon spreche, dass es 92 eben noch nicht diese Professionalitätsstufe gab wie heute.
Ja.
Möglicherweise hat uns das die Meisterschaft gekostet. Das ist eine Hypothese, die keiner belegen kann. Nee.
Aber ich habe auch nicht ganz falsch zu sein. Ja.
Möglicherweise ist es nicht ganz falsch, aber trotzdem, wenn die talentierteste Mannschaft kein Meister wird, obwohl sie den zweimal einen Matchball hat, dann hat das sicherlich einen Grund oder Gründe. Und dann siehst du Makoto Hasebe, der für sowas den ins Jahr 92 versetzt. Das wäre natürlich, wären gewisse Dinge anders gelaufen. Und das ist, glaube ich, das zeigt so diese Entwicklung, ne? Im Positiven wie im Negativen. Viele, die ja heute vom modernen Fußball eher abgeturnt sind, weil sie sagen, es ist alles so überkommerzialisiert, es ist alles nicht mehr so authentisch. Aber dann die Athleten sprechen hören und auch sehen, spüren, wie die arbeiten und leben müssen, um erfolgreich zu sein. Auch was auch zum Thema Verzicht für eine Rolle spielt, das finde ich schon sehr, sehr, auch sehr in dem Buch, kommt sehr, sehr gut rüber, ja. Tja, das ist also Stimmen der Eintracht. Das wird nicht die letzte Fassung sein. Das soll ja ein längeres Buchprojekt werden. Du arbeitest schon am zweiten Band, was dann im nächsten Jahr rauskommt. Da machen wir aber noch keine Vorausschau. Das machen wir in Ruhe.
Okay.
Allerdings würde mich nochmal interessieren, welche Geschichten oder auch welche Stimme im Buch deiner Meinung nach so ein bisschen die Essenz von Eintracht Frankfurt am besten wiedergibt.
Das ist eine spannende Frage. Ist das fast nicht zu beantworten, weil wir praktisch mit den 59ern bis heute, wir haben eine Spanne von einem halben Jahrhundert. Und ich finde, dass Laura Freigang mit ihrer Liebe zu Frankfurt und zu diesem Verein etwas ausdrückt, was für fast alle gilt, die hier lange sind. Aber wir hatten es eben angesprochen, die Dinge haben sich ja verändert. Also die 1992 war im Männerfußball eine andere Zeit als heute. Aber jemand, der heute Profi ist und sagen, dieses Gefühl von damals im Heute noch lebt. Also im Frauenfußball, das ist so mein Eindruck, und auch in der Karriere von Laura Freigang und auch von anderen, verdichten sich die Zeiten des Fußballs.
Ja.
Also was den Männerfußball 50 Jahre gebraucht hat, haben wir jetzt hier in den letzten 5, 6 Jahren oder 40 Jahren.
Was. Ja.
Und das verdichtet, und sie hat das sozusagen noch erlebt und bringt sozusagen diese Begeisterung und das von der Straße und das Einfache, und Fußball ist ein Spiel, das liebt man, und den Verein, und auf einmal kommt da so eine Professionalisierung nochmal mit rein. Und trotzdem ist sozusagen dieses Gefühl in Frankfurt bleiben zu wollen, sein zu wollen, am richtigen Ort zu sein und sagen auch diese Nähe zu Frankfurt vielleicht über den absoluten Erfolg, auch den absoluten kommerziellen Erfolg zu stellen, dass das noch existiert. Also das findet sich dort wieder. Und ich glaube, da findet sich eben ja auch so, also ich sage, wenn Eintracht Frankfurt ist ja wie viele Fußballvereine, jeder wird das von seiner Stadt sagen, da hängt sein Herz dran. Und in Frankfurt ist es natürlich so, das würde ich sagen, ist zum Teil eben noch ein bisschen stärker. Und Laura Freigang, finde ich doch auch dieser Text von ihr oder mit ihr, bringt das ziemlich gut zum Ausdruck.
Sehr spannend. Also, die Buchempfehlung ist raus. Stimmen der Eintracht gibt's im Buchhandel. Zum Abschluss habe ich noch 11 Fragen an dich, unsere Eagles 11. Dein Lieblingsbuch?
Mein Lieblingsbuch.
Das ist natürlich bei deiner Vita.
Das ist schwer. Das ist schwer.
Mach die Top 3.
Oh, das ist schwer.
Wenn es leichter fällt.
Die Brüder Karamasow.
Deine größte Inspiration im Leben?
Weitermachen.
Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne einen Tag verbringen?
Wenn er noch gelebt hätte, mit Nelson Mandela.
Wer ist für dich der beste Fußballer aller Zeiten?
Diego Maradona.
Dein Lieblingsessen?
Nudeln.
Ganz einfach.
Ganz einfach.
Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Weitermachen.
Was macht deinen Job so besonders?
Die Begegnung mit Menschen.
Dein erstes Fußballtrikot war von?
Eintracht Frankfurt.
Wann?
Das mit diesen Streifen. Das war dieser englische Ausrüster, Admiral.
Admiral, okay.
Ich glaube, das war dieses weiße Trikot mit diesen Seitenstreifen.
Mit diesem Ausladen.
Ja, und ich glaube aber auch aus Polyester, also ganz unangenehmes Material.
Hat sich ja nicht durchgesetzt, sozusagen. Das spannendste Interview, das du jemals geführt hast, war mit?
Mit Bernd Hölzenbein. Aber das war ein Fake.
Das heißt?
Wir kannten uns, wie gesagt, schon länger. Und vor meiner Hochzeit, das ist x Jahre her, haben wir in der Unimannschaft gespielt. Unter anderem auch Gegner war auch Armin Graz. Und jeder, der vor dem Heiraten war, wurde irgendwie reingelegt.
Ah.
Und da wurde ich reingelegt, dass Bernd Hölzenbein mit mir ein Interview geführt hat, wo er einen Bundesliga-Skandal öffentlich macht, der aber komplett erfunden war. Und das wurde mit versteckter Kamera gefilmt und aufgenommen.
Gibt es das Material noch?
Also ich habe schlechtes Material von... Ich habe aber gehört, bei Bernd Hölzenbein soll es noch zu Hause sein.
Also das ist... Da werden wir sehr, sehr tätig sein. Wir werden versuchen, das zu bekommen, weil das sind ja Schätze. Die müssen wir bei Eintracht Frankfurt zeigen. Das ist ja interessant. Was war dein schönstes Urlaubsziel?
Ich bin einmal um die Welt gereist, als ich ganz jung war.
Na, das ist doch fantastisch. Da hast du alles gesehen.
Ja.
Wann war das?
Es war 89.
Das war natürlich eine ganz bewegende Zeit zum Kalten Krieg, zum Ende des Kalten Krieges, ne?
Ja, genau. Ich kam Ende September zurück.
Mhm.
Einen Monat später fiel die Mauer, war noch in Moskau. Es war eine der letzten Stationen bei Moskau mit der Transsibirischen Eisenbahn von Peking nach Moskau. In China herrschte noch Kriegsrecht von dem Tiananmen. Also es waren sehr aufregende und sehr bewegende Zeiten und auch Zeiten, in denen es noch kein Handy gab. Da war man auch wirklich weg. Da war man ein halbes Jahr wirklich auch nicht wirklich zu erreichen.
Mhm.
Also es war eine sehr besondere Zeit. Im Grunde war es diese Reise, die so besonders war und kein einziger Ort, sondern dieses Erlebnis, was anderes mal kennenzulernen.
Auch beneidenswert ohne Handy. Also quasi einfach mal Fokus auf die Welt, wie sie damals war, zu einer Zeit, die sehr, sehr spannend ist. Dein schönstes Erlebnis oder das schönste Erlebnis deiner bisherigen Karriere?
Fußballspiel oder das Erlebnis beim...
Grundsätzlich. Schwer bei der Karriere.
Ja, nee, ich muss sagen, es war sehr persönliche Sache. Das ist das Pokalfinale gegen Bayern München. Wie gesagt, mein Vater war ja auch Eintrachtler, hat auch dort gespielt und ich habe ja über die Eintracht immer, wie gesagt, auch berichtet und habe auch in dem Zusammenhang war ich jetzt zwar schon in Berlin als Korrespondent, aber das Finale ist eben in Berlin. Ich habe dann über jedes Pokalfinale berichtet, egal wer da drin war.
Mhm.
Und da war das Pokalfinale, wie gesagt, und mit der Eintracht gegen Bayern und meine Mutter hat mich noch nie bei einem Spiel oder sonst wie angerufen. Und mein Vater ist eine Woche vor dem Pokalfinale gestorben. Und dann rief sie mich mit Schlusspfiff an und sagte, Das hat er gesehen.
Oh, das ist eine sehr, sehr bewegende Schlusspointe eines sehr, sehr spannenden Gesprächs. Vielen Dank, Michael Horeni.
Ich danke dir.
Das Buch, wie gesagt, gibt's im Handel und du bist auf der Buchmesse zu sehen in vielen Vorlesungen. Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los.
Vielen Dank.
Das machen wir.
Top.